In unserem Thema von heute Morgen kommen wir eigenartigerweise direkt gezwungenermaßen noch einmal zu lesen. Nämlich unser Thema für heute Morgen, der eingeborene Sohn. Gemeint ist Jesus Christus. Und da habe ich direkt dahinter einen Doppelpunkt geschrieben, falsch. So, Hochspannung, falsch. Leider, eigenartigerweise, ihr versteht das sofort, wenn ich bekenne, ich war noch ein Säugling im Glauben und komme auch an das Wort beim Bibellesen, Jesus, der eingeborene Sohn Gottes. Dann habe ich gedacht, Eingeborener. Die Eingeborenen, habe ich überlegt, sind doch in Afrika. Nicht? Stimmt's? Sie sind in Afrika. Und Jesus soll so ein Eingeborener sein. Also, da hatte ich schon als Säugling in Christo gemerkt, offenbar durch den Geist, da stimmt etwas nicht. Und die Bibel selbst, das heißt unsere sonst so treue Elberfelder Übersetzung, nennt dort die Leute auf der Insel Malta, auf welche Paulus mit dem untergehenden Schiff verschlagen wurde, nicht? Nennt die Elberfelder die Eingeborenen auf der Insel. Also ich bin also gar nicht so dumm da mit meinen Eingeborenen in Afrika. Ne? Leider wieder falsch übersetzt. Dann wäre ja der Herr Jesus doch nur ein Eingeborener. Im griechischen Text werden die Leute auf der Insel Malta wie genannt? Barbaren. Griechische Wort. Die Barbaroi. Ja, waren freundliche Leute und haben den Gestrandeten alles reichlich dargereicht und waren dann erstaunt, diese Barbaren, als Paulus, als die Schlange sich um seinen Arm schlängelte und so machte und er unverletzt blieb. Ja. Also, eigenartig. Und jetzt darf ich gleich das Richtige sagen, und zwar zweierlei. Jesus Christus ist der einzige von Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Ist das mehr als ein Eingeborener? Er ist der einzige. Das griechische Wort heißt Monogenes, der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Was lesen wir in Hebräer 1? Zu welchem der Angeloi, der Engel, der ganzen Engelwelt, hat Gott je gesagt, du bist mein Sohn? Ja, das hat er zu vielen gesagt. Ihr alle seid Söhne des Höchsten. Aber zu welchem der Engel hat er je gesagt, ihr seid Götter, ihr alle, und Söhne des Höchsten? Psalm 82. Aber zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Zu welchem Engel hat er das gesagt? Zu keinem einzigen. Sie alle sind ein Werk der Hände Gottes. Ist das ein Unterschied, ob jemand oder etwas ein Werk der Hände sei oder ein gezeugtes, ein ins Leben gezeugtes Wesen? Prächtiges Beispiel. Angenommen, ich sei auch Bildhauer und habe von einem meiner Söhne eine Marmorstatue so gemeißelt. Die steht fertig da, ein Freund kommt in meine Künstlerwerkstatt, der sieht die Statue und sagt, ah, das ist dein Sohn Erich. Nicht? Da bin ich natürlich froh, dass mir das Werk gelungen ist, dass der gleich das gemerkt hat. Hat er richtig gesagt, dass dein Sohn Erich? Hat er es richtig gesagt? Ja, natürlich. Als Statue, nicht? Als Werk meiner Hände ist das mein Sohn, nicht? Aber der Originalsohn, nicht? Der ist gezeugt und geboren. Ist das ein Unterschied zwischen der Statue? Also, alle diese Götter als Werk der Hände Gottes, himmlische Majestäten, die hat er bevollmächtigt in ihrem Machtbereich, jeden Einzelnen als Gott antreten zu können und als Gott verfügen zu können. Und Satan ist heute noch der Gott und Fürst des gegenwärtigen bösen Zeitalters. Ja, solche Dinge. Ja, und weil es so steht, dass heute Satan noch Gott von Gott mit dem Namen Gott geehrt wird, in seinen Befugnissen noch sich austoben zu können in dieser letzten Stunde, und all die Dämonen, die dem Satan zur Verfügung stehen, auch Götter genannt, die aber dem Gericht verfallen sind, in Kürze, und Gott sich mit Christus zurückgezogen hat und diese Götter Götter sein lässt und verfügen lässt und herrschen lässt und den Satan noch die letzte Stunde sich austoben lässt, haben wir dann eine Antwort, warum es so aussieht auf unserer Erde und in unserer Schöpfung, wie es aussieht? So schrecklich. Gäbe es das nicht, dann hätten wir keine Antwort. Dann würde in unseren gläubigen Herzen immer ein Wurm, ein alter Wurm nagen. Ja, man sagt ja, Gott sei die Liebe, aber der einzige Gott, wenn der das alles so geschehen lässt und zuschauen kann, wie eines das andere verschlingt und frisst und tötet und mordet und betrügt und belügt und so weiter. Ja, also bei dem Gott, da sind wir da drin nicht ruhig. Aber wenn wir wissen, dieser Gott in seiner Majestät und Allmacht und Herrlichkeit hat es sich geleistet, einmal von ihm mit seinen Händen geschaffenen Herrlichkeitsgeschöpfen im Weltall, himmlischen Majestäten, vielen von ihnen die Ehre zu geben, sie jeden Einzelnen als einen Gott zu nennen. Ich habe gesagt, ihr seid Götter vor einer Versammlung von himmlischen Majestäten, Mehrzahl von Gott, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber wir haben doch gemeint, es gäbe nur einen Sohn des Höchsten. Haben Sie jetzt gelernt? Es gibt nur was für einen einzigen Sohn des Höchsten, den er Gott gezeugt und geboren hat. Und diesen Sohn von Gott, einziger Sohn von Gott, dem Vater gezeugt und aus dem Mutterschoß Gottes des Vaters geboren, ja, was da alles gibt in der Bibel, haben es sich leisten können, einmal zurückzutreten und diese Herren Götter, Werk der Hände Gottes, und diese Söhne des Höchsten mal wirklich herrschen zu lassen. Was darf sich denn Satan erlauben in der Gegenwart Jesu, als er ihn versucht? Mit was für Worten anzutreten? Er nimmt den Herrn Jesus, letzte große Versuchung, führt ihn auf einen sehr hohen Berg, nicht nur hier auf der Erde, und zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche des Weltalls und ihre Herrlichkeit des Kosmos und sagt, das alles ist mir übergeben. Ja bitte, wenn Gott ihn Gott nennt, hat er dann Vollmachten von unserem Gott, dieser Gott? Ja, über das ganze Weltall. Das alles ist mir übergeben und ich verleihe es an wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten und das alles ist dein. Hat Jesus etwas dagegen gemeldet? Nein. Gegen die Tatsache, dass ihm das alles übergeben ist? Klar. Es war ja der Herr Jesus, der ihm das alles übergeben hat. Jesus ist zurückgetreten. Bitte, du bist jetzt Gott. Zeige, was du kannst. Dann hat er sich überhoben, kam zu Fall. Kurz. Also, weil die Dinge so stehen, deshalb sieht es so aus, wie es aussieht. So schrecklich. Und unser Gott hat noch eine Norm vor sich hingestellt. Das Maß der Sünde, welches überhaupt möglich ist, muss zuerst erfüllt werden. Und dann erst trete ich an. Und dann kommen alle die Götter und Söhne des Höchsten vor Gericht. Und dieser Gott namens Satan auch gewaltig. Stimmt das? Muss vor Gott in jedem Fall das Maß der Sünde und des Bösen voll werden. Steht so geschrieben. Sagt mal ja oder nein? Ein Grund, warum Israel 40 Jahre lang noch durch die Wüste geführt wurde, war, das Maß der Sünden der kanaanitischen Nationen ist noch nicht voll. Und als die Tage, in den Tagen Noahs, die Langmut Gottes harrte, war das Maß der Sünde der damaligen Weltbevölkerung noch nicht voll. Und die Langmut Gottes in den Tagen Noahs harrte, bis nur noch die Familie Noah, 8 Seelen, reines Menschengeschlecht waren. Alle anderen waren verseucht zwischen Engelfürsten und Töchtern der Menschen. Also die Sache mit den Riesen und den Göttern der Griechen, womit die Benäler geplagt werden in den Mittel- und Hochschulen, nicht? Und gleichzeitig wird gesagt, das ist alles Quatsch, nicht? Nein, gar nicht alles Quatsch. Damals waren die Riesen auf der Erde, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und die haben die Bauten gebaut, die Menschen unmöglich bauen konnten, von denen es heute noch etwa 7 Exemplare gibt. Ja. Gewaltige Dinge. Nur um ein Beispiel anzuführen, schnell. Ein Überrest dieser Riesen war noch der König Og in Basan, der dann von Josua mit seinen Leuten noch besiegt wurde. Und dieser König Og, wo ist denn Basan? Das heutige Kunaitra, da auf der Höhe, gegen Syrien. Und dieser König Og baute das und das. Die wunderbaren Tempel und Städte, ja, die man heute bewundert. Ne? Wie die damals das bauen konnten. Die Riesendinge, die das, wie heißt das Ding da in Schottland oder Irland, da Stonehenge oder sowas, nicht? Ja? Das sind die Dinge, die diese Halbgötter, diese Titanen mit menschlicher Hilfe gebaut haben. Die Pyramide in Ägypten. Und all die Rätsel, Dinge, die man heute mit den modernsten Mitteln nicht erstellen könnte. Die Riesenblöcke bei der Pyramide von Gizeh, die sind so glatt geschliffen, was die Stoßfugen betrifft. Da kommt man mit gar nichts rein. So glatt wie ein Spiegel und einfach stumpf aneinander gereiht. Also Horizontalfugen und Senkrechtefugen. Und Riesenblöcke, wie wurden die transportiert auf die Höhe? Und woher kamen die? Ne? Also bitte. Liebe Geschwister, warum gebe ich mir so Mühe, diese Dinge noch schnell zu präsentieren und zu bezeugen, um uns neu zu ermuntern, was zu tun? Gar nichts zu tun, als allem zu glauben, was geschrieben steht. Und den Herrn um Weisheit zu bitten, denn die mangelt uns sehr. Und wenn wir um Weisheit bitten, hat er Freude und gibt sie. Wenn ich Gott um Weisheit bitte, dann gebe ich ja in der gleichen Bitte zu, dass mir die fehlt, nicht? Aber wir sind gar nicht so überzeugt, dass die uns fehlt, nicht? Deshalb bitten wir nicht drum. Wir sind ja so geschult worden. Ne? Wenn sich einer unter euch, schreibt Paulus den Korinthern, dünkt weise zu sein, der werde zuerst mal ein Tor, damit überhaupt Hoffnung für ihn besteht, dass er noch Weisheit Gottes empfangen könnte, wirklich weise werden könnte. Salomo, siehst du einen Mann, der weise ist in seinen Augen? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Das sind göttliche Normen, auch wieder. Ganz anders als unsere frommen Normen. Ganz anders. So. Erstens ist richtig, Christus ist der einzig gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Wir dürfen uns gleich noch merken, dass diese geistliche, göttliche Zeugung und Geburt im hebräischen Text und im griechischen Text, also Altes und Neues Testament, nicht zwei Worte kennt, ein Wort für Zeugen und ein anderes Wort für geboren werden. Das ist bei uns nötig. Da ist ein einziges Wort für Zeugen und Gebären. Warum? Wer aus Gott gezeugt ist, ist im gleichen Moment auch aus Gott geboren. Merken wir uns das. Da gibt es keine Schwangerschaftsunterbrechung. Halleluja. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Warum habe ich das heute betont? Weil das heute Gottes ohne Anfang und ohne Ende ist. Und jetzt dürfen wir noch unterscheiden lernen. Also richtig ist, Jesus Christus ist der einzige aus Gott gezeugte und geborene Sohn. Alle anderen Götter und Söhne des Höchsten sind nur ein Werk seiner Hände, sind nur Statuen, nicht? Also in dem Vergleich von vorhin. Und jetzt kommt der zweite Begriff. Jesus Christus war von jeher und bleibt, nein, nicht bleibt, war von jeher der einzig aus Gott gezeugte und geborene Sohn. Der einzige. Es kommt aber der weitere Begriff. Zu was er erst geworden ist, durch Golgatha und Auferstehung, zum Erstgeborenen. Zum Erstgeborenen, und zwar in dreifacher Hinsicht. Erstens, Römer 8, 29, Jesus wurde zum Erstgeborenen jetzt, na bitte, wenn jetzt die Rede ist von einem Erstgeborenen, ist da schon etwas Zukünftiges drin? Was denn? Dass noch die Möglichkeit besteht, dass danach geborene Söhne erscheinen könnten. Genau. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Dazu gehören wir. Wir sind, soweit wir jetzt in Christo, Jesus Christus, unseren Retter und unser Haupt gefunden haben, oder er uns gefunden hat und dazu gemacht hat, wie er jetzt aus Gott gezeugte und geborene Söhne und damit echte Brüder Jesu Christi. Nur hat er welchen Vorrang? Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und was ist das Typische, der Charakter der Erstgeburt vor Gott? Kolosser 1, Vers so und so. Schlagen wir doch mal unsere Bibel auf. Werden wir noch tun, auch sonst. Kolosser. Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Hat er schon der zweite Punkt. Erstens ist er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Zweitens hier ist er der Erstgeborene der Toten. liegt da auch eine Hoffnung für die Toten drin. Der Erstgeborene aus Toten, und jetzt, auf dass er in allem den Vorrang habe. Aha. Also worin besteht der Charakter der Erstgeburt eines Erstgeborenen? Der hat in allen Dingen den Vorrang. Darf ich schnell zurückblenden in die Geschichte von Jakob und Esau? Wer war der, das Licht oder die Finsternis der Welt zuerst erblickt hat von den beiden Zwillingsbrüdern? Esau. Und der Jakob? Wie viel später kam der heraus? Er erhielt ja die Verse vom Esau. Wisst ihr warum? Ja, etliche wissen es. Von Gott aus lag Jakob an erster Stelle im Mutterleib. Und dann erfolgte ein Ringkampf im Mutterleib zwischen den beiden und der Esau hat sich nach vorn gearbeitet. Jakob habe ich geliebt und Esau gehasst. Ne? Und was geschah? Hat Esau eines Tages sein Erstgeburtsrecht mit einem Schwur dem Jakob rechtsgültig abgetreten? Antwort: Ja. Wer dann als der Vater den Erstgeborenen segnen will, sich aber prompt als Meineidiger beim Vater meldet, ich bin Esau, dein Erstgeborener, ist wer? Ja, dieser Jäger. Meineidig. Und so weiter, wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Leider darf ich nichts mehr sagen, sonst bleiben wir nicht bei unserem Thema. Gewaltige Dinge. Alles Vorschattungen, Darstellungen, Rechtshandlungen zwischen Christus und Satan. So wie Christus zurückgetreten ist, weil Satan der sein wollte, der allein Verfügungsrecht über die ganze Schöpfung Gottes beanspruchte. Und Gott der Vater sagt, und der Sohn, bitteschön, dein Wille geschehe. Für so und so viel Zeit, für die Zeiten der Äonen. Auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Und jetzt schlagen wir ein Wort auf, 1. Korinther 15, Auferstehungskapitel. Ich suche das Wort. Ja. 1. Korinther 15, Vers 45 nochmal. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam. Liebe Geschwister, für mich ist dieser Adam mit seiner Eva der erste Mensch, den es überhaupt gegeben hat, je. So steht geschrieben und so ist es. Wir brauchen da gar nichts zu konstruieren, um der Wissenschaft einen Knicks zu machen. Der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam, wer ist das? Eben, zur Verse gemacht, erniedrigte Sohn Gottes, Menschengestalt angenommen, Jesus in Niedrigkeit, der letzte Adam, jetzt, was geschieht da? Der wurde zu einem lebendig machenden Geist. Das wurde er erst. So wie er erst jetzt in dieser Schöpfung zum Erstgeborenen wurde unter vielen Brüdern durch Tod und Auferstehung. Wie könnten wir aus Gott gezeugt und geboren werden, wenn Golgatha nicht geschehen wäre und Auferstehung? Zweitens ist er der Erstgeborene aller Toten geworden. Und drittens ist er der Erstgeborene der ganzen Schöpfung geworden. Trinkt ihr dahinter dringend. Kostete ihn aber Golgatha und Auferstehung. Menschwerdung, Tod, Kreuz und Seele ausschütten als Lösegeld ins Totenreich und Auferstehung. Und so sind wir nun durch diese Gnade Gottes und diese Auferstehungskräfte Jesu Christi, sind wir nach Römer 8, unser Leib zwar ist Tod um der Sünde willen. Da unterscheidet sich nach außen gar nicht zwischen einem Leib des Ungläubigen. Der Geist aber ist Leben, lebendig gemacht, um der Gerechtigkeit Gottes willen bei uns. Ins Leben gezeugt sind wir, da drin ein neuer, aus Gott gezeugter und geborener Mensch, vorerst ein heiliger Same. Und dieser heilige Same, der da hineingelegt ist, heißt Jesus Christus. Nicht mehr lebe ich, das griechische Wort heißt Ego, also nicht mehr lebt mein Egoist da drin, ne? An die Stelle meines Egoisten da drin ist der Herr Jesus getreten. Ist das eine grundsätzliche Haltungsänderung? Ja, wunderbar. Wir schlagen auf, um diesen bis Golgatha und Auferstehung war Jesus Christus der einzig aus Gott gezeugt und geborene. Und wir werden sehen, und die Schrift nennt diesen Sohn Gottes auch direkt Gott. Jesus Christus. Er hat das gleiche Leben wie der Vater. Und der Vater ist Gott, der Einzige. Und der Sohn, der das gleiche Leben hat, weil er gezeugt und geboren ist aus Gott, ne, ist auch Gott. Im Heiligen Geiste verbunden miteinander. Johannes 1, Vers 14. Ich staunte heute früh, als ich die Zusammenhänge noch einmal an mir vorüberziehen ließ. Da kommen wir gerade an unser Generalthema der ganzen Konferenz. Evangelium, Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, das heißt, zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das ist ja unser Generalthema. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und jetzt geht es gleich im gleichen Atemzug weiter. Eine Herrlichkeit als eines Erstgeborenen. Nein, eines Einziggeborenen vom Vater her. Nicht Eingeborenen. Eine Herrlichkeit als einzig gezeugter und geborener vom Vater. Wir wissen, Adam, der erste Mensch, war geschaffen als Abbild Gottes. Gleichnis Gottes. Ja, was ist denn Gott? Wenn der Mensch, Adam, ein Abbild, das Abbild Gottes ist, das ist klar, aber das ist mir auch erst etwa vor einem Jahr klar geworden. Wunderbar. Dann ist ja klar, dass unser Gott gleichzeitig der Originalmensch ist.
wenn Adam sein Abbild ist. Wenn jetzt hier die Statue von meinem Sohn stehen würde, ne? Ist dann mein gezeugter Sohn original von dem, vom Bild? Doch gar keine Frage. Da nun Gott der Originalmensch ist, darf dann Jesus immer mit Wonne sagen, ich bin des Originalmenschen Sohn. Ich bin des Menschen Sohn, hat er doch immer gesagt. Nicht? Ich bin nie, er sagt nie, ich bin ein Sohn der Menschen, sondern ich bin des Menschen Sohn. Das ist gleichbedeutend wie Gottes Sohn. Das ist nicht wunderbar. Und jetzt für uns eine herrliche, wie soll ich sagen, Rehabilitation aus unserem gefallenen Zustand. Und trotzdem wir einer gefallenen Menschheit angehören, aber jetzt in Christo, Gott sei Dank, haben wir die Ehre, was zu sein? Na. Abbild dieses Originalmenschen. Ist das eine Ehre? Der Mensch. Und was war nach dem Wohlgefallen Gottes für ihn in seiner Weise geeignetste Material, um den Körper, den Leib seines Abbildes Mensch zu wählen? Was hat Gott für ein wunderbares Material gewählt? Als er den Menschen schuf, in Bezug auf seine Gestalt, Staub vom Erdboden. Ist das ein wunderbares Material? Wenn jemand, ein Freund von mir, eine Wagenladung Staub auf meine Baustelle brächt, ja, vielleicht kannst du das brauchen, dann lächle ich mitleidig und sage, ja, Fuhrmann, bitte retour in die Kiesgrube, da weiß wohin. Und der Landwirt würde auch nicht viel damit anfangen können. Und das ist unser Gott. Er wählt immer das aus, um etwas damit und daraus zu machen, worauf alle anderen, alle Geschöpfe verzichten. Das, was nicht ist, hat Gott auserwählt. Staub vom Erdboden. Bitte, wir stehen hier, der davon steht da, als sei er etwas. Ne? Was ist er? Ein Häuflein Staub. Hat einer ausgerechnet, wenn alle chemischen Bestandteile zusammengezählt werden, etwa 12 Mark 50 wert. Ne? Und jetzt das Wunderbare. Lass mich hier gerade noch dabei bleiben. Was hat dieser Gott aus einem Häuflein Staub fertiggebracht? Wenn jetzt im gefallenen Zustand dieses, in diesem Häuflein Staub, ihr habt von Dr. Meyer gehört, was da in diesen Zellen alle Staubkörnchen, ne, für Herrlichkeiten sind, was unsere Wissenschaft jetzt mit Ach und Krach und Vergiftungsmethoden und so weiter nachzumachen sucht, nicht? In dem Häuflein Erde, Staub vom Erdboden. Die Fähigkeiten auch durch den Geist, der darin ist, und die Seele, die Wunder der Gesetze in dieser Schöpfung Gottes zu erforschen, damit manipulieren zu können ohne Gott und so weiter. Ja. In einem Häuflein Staub, aus einem Häuflein Staub, da alles da hinein zu weben. Wunder über Wunder, und dabei gibt es keine Wunder. Sagen Sie, ne? Ist alles
einem Urknall zu verdanken. Ja. Und ich würde vorschlagen, wenn das richtig wäre, wenigstens diesem Urknall die Ehre zu geben, er sei Gott. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und merken es nicht. Je weiser sie sind, gut, hierher zurück. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, gesehen, eine Herrlichkeit des einzig aus Gott gezeugten und geborenen und vom Vater gezeugten und geborenen Sohn. Und was steht da jetzt im Griechischen? Wagen die Elberfelder nicht zu übersetzen? Wir schauten seine Herrlichkeit, das kommt in der nächsten Stelle. Jetzt kommt die nächste Stelle, Johannes 1, 18. Ein paar Verse weiter. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der Vater gemeint. Der einzig gezeugte Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und hier darf richtig gestellt werden, niemand hat Gott je gesehen, das ist richtig. Aber jetzt, der einzig gezeugte Gott, der im Schoß des Vaters war, aus dem Schoß des Vaters herausgeboren worden ist, hat ihn kundgemacht. Wie? Der einzig gezeugte Gott steht im Griechischen. Da wird Jesus Christus direkt als einzig gezeugter Gott bezeichnet, Theos. Ah ja, weil der Vater, der einzig richtige Vater, ihn gezeugt und geboren hat. Übersetzt, der aus dem Schoß des Vaters kam. Gezeugt vom Vater. Geboren aus dem Mutterschoß Gottes, des Vaters. Ah ja, der erste Mensch war nicht, Gott hat nicht gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, sondern Einzahl. Wir müssen im Deutschen übersetzen, lasst uns den Menschen, einfach lasst uns Adam Einzahl machen. Und jetzt nicht Mann und Weib, sondern männlich-weiblich in einer Gestalt. Stimmt das? Warum stimmt das ohne weiteres? Wenn Gott auf diesen Adam, den ersten Menschen, eine erste Narkose legte, tiefen Schlaf, und was für einen ersten chirurgischen Eingriff gemacht hat, da operierte er aus dem einen Menschen Adam die Eva heraus, den weiblichen Teil. Also war die Eva vorher drin, wenn sie herausgeholt wurde. Bitteschön. Das war der Normalzustand. Als Abbild Gottes ist Gott der Vater dann auch männlich-weiblich, wenn das Abbild so ist. Aha. Und was ist jetzt passiert? Anstatt dass Mann und Weib ineinander verwoben sind, in einer Gestalt, so war es vor dem Fall, sind sie jetzt auseinander operiert und stehen leider einander gegenüber. Oh weh. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. In diesem gespaltenen Zustand erst konnte Satan mit Aussicht auf Erfolg mit seinen Versuchungskünsten antreten. Natürlich hat er welche Hälfte dann angegangen? Sicher nicht die männliche. Liebe Brüder, liebe Schwestern. Ha ja. Welcher Teil von einem gespaltenen Klotz fängt rascher Feuer? Der kleinere oder der größere? Aha. Aha. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Aber es ist gut, wenn wir so wenigstens jetzt, wenn wir schon hier sein dürfen, ahnungsweise in Zusammenhänge der Herrlichkeit unseres Gotteswortes hineinschauen können. Und ein Trost für alle, die sagen, ja Bruder Mohl, das ist alles viel zu hoch, was du da erzählst. Ich verstehe nicht, längst nicht die Hälfte. Dann habe ich einen wunderbaren Trost. Indem ich frage, was ich hier jetzt spreche. Das wird ja in Kassetten aufgenommen, dort und da oben. Ist das, was ich jetzt ausspreche, in der Kassette drin? Ja. Jetzt kommt die Frage. Hat die Kassette verstanden, was drin ist? Aber ist die Sache gleichwohl drin? Aha. Und ihr Lieben, so ist alles, was ihr gehört habt, in euren Herzen drin gesät. Das ist die Saat Gottes, des Evangeliums, des Wortes Gottes. Kann ich das, was in der Kassette jetzt ruht, kann ich das wieder herausholen? Ah ja, immer wieder beliebig. Kann uns der Geist Gottes dann an etwas erinnern, was er heute in unsere Herzen gelegt hat, ohne dass wir es kapiert haben? Aha. Wenn wir das aus der Kassette, die gar nichts verstanden hat, können herausholen, nicht? Dann kann der Heilige Geist noch viel mehr die Dinge noch verklärt herausholen. Also bitte, ist das ein Trost? Gut. Das war Johannes 1,18. Die anderen Beispiele in der Schrift dürfen wir kurz erwähnen. Lukas 7, Vers 12. Jesus kommt in Stadtdorf und Nein, tragen sie einen toten Jüngling heraus. Er weiß nicht mehr, ist die Witwe oder die Mutter, die dem Herrn klagt. Und das war mein einziger Sohn. Was macht Jesus? Weckt ihn auf, erweckt ihn, macht ihn wieder lebendig. Wieder mein einziger Sohn. Nicht mein Eingeborener. Lukas 8, Vers 42.
Bitte Kassette wenden.
Tochter des Jairus war die einzige Tochter, nicht die Eingeborene. Lukas 9, 38, der besessene Sohn eines bekümmerten Vaters war der einzig gezeugte und geborene. Johannes 3, 16 und 18. Und jetzt wird der Sohn Gottes der einzig gezeugte genannt. Wir wollen diese wunderbaren Stellen, wir haben ja das Johannesevangelium aufgeschlagen, lesen. Johannes 3, 16.
Denn also liebt Gott den Kosmos, das Weltall. Nicht Vergangenheit, sondern ohne Anfang und ohne Ende ist hier der griechische Wert. Denn also liebt Gott den Kosmos, das Weltall der Schöpfung, dass er seinen einzig gezeugten Sohn, nicht eingeboren, einzig gezeugten Sohn gab, auf dass jeder, der ihm glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, auf dass er nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt rette. Vers 18: Wer ihm glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt dem Namen des einzig gezeugten Sohnes Gottes. 1. Johannes 4, 9, erster Brief des Johannes, weiter hinten. Ersten Johannes Kapitel 4, Vers 9. Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen einzig gezeugten und einzig aus ihm geborenen Sohn in den Kosmos gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Jetzt kommen die Stellen des erstgeborenen Sohnes. Das wurde er erst nach Golgatha und Auferstehung zum lebendig machenden Geist. Denn vor Golgatha galt die Ordnung, dass ein Heiliger etwas Unheiliges nicht einmal berühren darf. Sonst ist er unrein. Da war eine Gemeinschaft zwischen dem dreimaligen heiligen Gott und uns unheiligen Sündern unmöglich. Was hat Christus für eine Gemeinschaft mit dem Belial? Was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis und so weiter? Das sind die Ordnungen dieses Kosmos. Nach dem Gesetz. Heilige, gerechte Ordnung. Unmöglich, da Gemeinschaft haben zu können. Und erst durch Golgatha und Auferstehung sind diese dem Gesetz Unmöglichkeiten aufs Wunderbarste nach der Barmherzigkeit und Gnade Gottes nicht nur möglich geworden, sondern haben göttliche Rechtsgrundlage unwandelbar, unerschütterlicher Natur bekommen. Jetzt kann Gott Sünde, einen Sünder in einem Augenblick verwandeln in die Stellung eines Gottesgerechten, einer Gottesgerechtigkeit. Stimmt das? Paulus schreibt, der Mensch, der wirkt, mit Werken umgeht, dessen Lohn empfängt er, weil er gewirkt hat, Werke geleistet hat, ein Lohn, den er verdient hat, den er fordern kann. Er fährt weiter. Der Mensch aber, der nicht wirkt, nicht mit Werken umgeht, das gilt ja vor Gott, ne? Nicht mit Werken umgeht. Und dem Gott glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Von einem Augenblick zum anderen. Jeden Gottlosen und jeden Gottesfeind, der sich bei ihm stellt, hier bin ich. Kommt ein Sünder am Sabbat in die Synagoge herein und bleibt ganz hinten in der Synagoge stehen. Pharisäer und Schriftgelehrten, hohe Priester, die vordersten Plätze, Ehrenplätze.
der Sünder, Gott sei mir Sünder gnädig. Was sagt Jesus? Wahrlich, ich sage euch, der ging gerechtfertigt nach Hause. Wie viele Jahre hat es gebraucht, bis der vor Gott gerechtfertigt war? Einen Augenblick. Halleluja. Und die Gerechten davon haben für sich den Ratschluss Gottes zunichte gemacht und den einzig gezeugten Sohn Gottes gekreuzigt, ihren Messias. Die ganz Frommen, bitte, die ganz Frommen. An vorderster Reihe.
Die ersten Worte im Neuen Testament, die ersten Worte im Neuen Testament, wo wir von einem Erstgeborenen hören, ja, wir schlagen die feinen Worte auf. Matthäus 1, Vers 25, es ist gerade 11 Uhr, wir sind gleich am Ende unseres Zeugnisses. Matthäus 1, Vers 25. Und er, Josef, erkannte sie, die Maria, nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er hieß seinen Namen Jesus. Ah, jetzt ist Jesus, Sohn Gottes, zum ersten Mal wird er Erstgeborener genannt. In dieser Schöpfung. Lukas bezeugt in Lukas 2, Vers 7, und es geschah, als sie daselbst waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Hier Erstgeborener. Jetzt Beispiele im Alten Testament. Wie hieß der Erstgeborene Jakobs? Im Osten, bei seinem Schwiegervater Jethro. Ruben. Heißt auf Deutsch, siehe ein Sohn. Ruben, der Erstgeborene. Aber war Ruben der Erstgeborene aus dem Mutterschoß der Frau, die Jakob in seiner Liebe erwählt hat? Na, dürfen wir überhaupt so fragen? Ja, das frage ich, weil die Schrift da klare Antworten gibt. Nein? Gott verschloss den Mutterschoß der Rahel. Die hat er gewählt in seiner Liebe. Und die Magd, nein, und die ältere Schwester der Rahel hat der Schwiegervater, dem Jakob, der für die Rahel schon 7 Jahre gedient hat, in der Hochzeitnacht die ältere Schwester unterschoben. Lea. Ruben ist der Erstgeborene der Lea, also nicht der Frau, die Jakob auserwählt hat. Dann bekommt Jakob noch 2 weitere Frauen, Mägde der beiden Frauen, der beiden Schwestern. Der Rahel und der Lea. Und die alle bekommen Söhne, Söhne, Söhne. 10. Die 3 Frauen im Ganzen. Nur die Rahel hat noch keinen Sohn. Endlich kommt die Rahel an die Reihe. Wie heißt jetzt, Achtung, der Erstgeborene der Rahel? Also aus dem Mutterschoß, den Jakob in seiner Liebe auserwählt hat. Wie heißt er? Josef. Und wie heißt der Letzte? Der 12.
der kommt auch aus der Mutterschoß der Reihe, Benjamin. Merken wir etwas? Ist begreiflich, dass in den Augen des Vaters Jakob unter den Zwölfen nur zwei ganz besonders geliebt waren? Und natürlich der Erstgeborene dieser zwei, besonders, Josef. Schnell die Frage, ist Josef ein Vorbild auf Christus? Eines der wunderbarsten. Und was passiert jetzt? Welcher Meinung ist nun Gott? Wer hat vor Gott die Erstgeburt unter diesen Zwölf? Gott benutzt einen schweren Fall von Sünde nach dem Fleisch des Ruben, um zu erklären, nicht Ruben hat die Erstgeburt, das Erstgeburtsrecht vor mir, sondern Josef hat das Erstgeburtsrecht. Er ist der wirkliche, rechtgültige Erstgeborene, der aus dem Mutterschoß gekommen ist, den der Vater erwählt hat. Sind das Dinge? Was sind Dinge? Aha. Also ist Josef Vorbild für Christus als den Erstgeborenen. Aha. Aber war vor Josef schon einer da als Erstgeborener? Ruben. Der musste abdanken als Erstgeborener. So wie Esau abdanken musste, und der hat es ja freiwillig gemacht, mit einem Schwur, sein Erstgeburtsrecht abgeben, darf sagen, das sind Vorbilder für die gewaltige Tatsache, dass Gott und der Vater und der Sohn dem ehemaligen schirmenden Cherub, so hat Gott den nachmaligen Satan geschaffen, die Ehre gab, an ihrer Stelle Vorrang zu haben in dieser ganzen Schöpfung. Und die beiden Vater und Sohn sind zurückgetreten, bis auf Golgatha. Und so wie Esau, nachdem er mit einem Schwur sein Erstgeburtsrecht an Jakob abgetreten hatte, rechtsgültig, noch eine Zeit lang tat, wie wenn er immer noch der Erstgeborene wäre. Nicht? Er meldet sich als Erstgeborener noch beim Vater dann. Nicht? Mein Eidel. So darf Satan, nachdem Christus auf Golgatha und Auferstehung zum Erstgeborenen aller geworden ist, nicht? Tut Satan jetzt noch eine Zeit lang, wie wenn er immer noch der wäre. Nicht? Nein. Den Vorrang, den der Vater und den Sohn dem gewaltigen Wesen übergeben haben, hat er auch eines Tages rechtsgültig, wenn er ihm schwur, an Christus abgetreten, wenn er ihm gestattet, den ersten Adam und den zweiten Adam zu verschlingen zu können. Liebe Geschwister, es ist in den Kassetten drin, auch wenn Sie es nicht verstanden haben. Gewaltige Dinge, gewaltige Dinge. Gewaltige Dinge, die uns den Beweis liefern, ich hoffe es so langsam aber sicher, dass unsere Bibel niemals Menschenwort sein kann. Und durch den Geist Gottes gegeben ist, sodass nur dieser gleiche Geist denen diese Geheimnisse offenbaren kann, die so dumm sind heute und noch allem glauben, wie der davon, was geschrieben steht. Abschließend, Josef hat die Erstgeburt. Jeremia 31, Vers 9, 5. Mose 33, Vers 17, da lesen wir, Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers, Josef. Und seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim. Wer war da der Erstgeborene? Manasse. Und was macht der Großvater Jakob, als er die segnet? Da segnet er den Zweiten mit der rechten Hand, den Ephraim, und macht den Ephraim zum Erstgeborenen. Nicht der nach dem Fleisch zuerst Erstgeborener war, sondern der Zweite. Erster Mensch, zweiter Mensch. Ordnungen Gottes durchgehend eingehalten in ganzen Worte Gottes.
so. Abschließend ein wunderbares Wort, schon in Nehemia 9, Vers 6. Nehemia. Wahres Wort. Mitte Vers 5. Leviten ermuntern das Volk. Steht auf, preiset Jehova, euren Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und allen Ruhm. Du bist, der da ist, Jehova, du allein. Du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist, und jetzt kommt das gewaltige Wort. Und du zeugst dies alles ins Leben. Eine Verheißung im Alten Testament, durch den Geist Christi, dem Nehemia geschenkt. Aber was es unseren Gott gekostet hat, eine dem Fluch der Vergänglichkeit verfallene Schöpfung wieder ins Leben zeugen zu können. Rechtsgültig, bitte, rechtsgültig. Hat in Golgatha, Gethsemane und Golgatha und alles gekostet. Und du zeugst das all ins Leben. Sodass der Vers im ersten Kapitel des Epheserbriefes erfüllt sein wird. Das Geheimnis des Christus besteht darin, dass Gott das ganze Weltall in Christo unter ein Haupt zusammenfügt. Dann ist das ganze Weltall der Schöpfung Leib Christi. Und wir sind nur Erstlinge. Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.